Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM hört ihr auf der 102,6 Megahertz im wunderbaren Ulm. Und auch an diesem herrlichen sonnigen Herbsttag gibt es um 16 Uhr für euch eine Ausgabe der Sendung Die Plattform. Am Mikrofon für euch in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und selbstverständlich haben wir immer Gäste bei der Plattform. Und ich freue mich sehr, dass wir von der Universität den Herrn Professor Dr. Florian Steger begrüßen können. Herzlich willkommen, Herr Steger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind ja ganz frisch alt wiedergewählt in neuer alter Funktion als Vorsitzender der Ethikkommission der Universität Ulm. Da gehen wir jetzt dann gleich nochmal drauf ein. Wenn Sie vielleicht ganz kurz für die Hörer einen kleinen biografischen Abriss geben, sich vorstellen mit Ihrem arbeitstechnischen Hintergrund an der Uni, was Sie alles studiert und gemacht haben, bevor Sie dann Ihren Ruf an Ihr Institut und dann eben auch zur Ethikkommission bekommen haben.
Ja, vielen Dank. Mache ich kurz und schmerzfrei hoffentlich. Also ich habe Medizin studiert und dann noch verschiedene Geisteswissenschaften, weil ich mich schon früh für eigentlich beides interessiert habe. Exakte Wissenschaften, aber auch eben das Nachdenken über exakte Wissenschaften. Habe dann meinen Doktor gemacht und mich habilitiert an der Uni in Erlangen. Und nach einer Zeit in München habe ich einen Ruf auf den Lehrstuhl nach Halle bekommen. Dort in die Medizin, auch schon für das Fachgebiet Geschichte, der Ethik der Medizin, und vor 3,5 Jahren dann hierher einen Ruf bekommen an die Universität nach Ulm, und seitdem bin ich auch hier in der Medizin, leite das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und beschäftige mich eben mit dem, woher kommen wir in der Medizin und auch wohin gehen wir in der Medizin? Also die Fragen, darf man alles, was möglich ist? Und mache das als Professor für die Studierenden in Forschung und Lehre und leite auch dieses Institut.
Das bedeutet, Sie sind jetzt nicht unbedingt der klassische Mediziner, wie man ihn sich vorstellt. Sie haben also keine Patienten und heilen auch niemanden, ja, sondern es klingt eher so, als könnte man das der Philosophie auch zuordnen, oder?
Ja, es ist methodisch, auch was wir machen, ist es im Grunde genommen Philosophie und Geschichte und Kultur der Medizin. Von meiner Ausbildung her habe ich das zwar alles gelernt und ich habe auch Patienten versorgt, aber in der Tat heute und auch schon seit einigen Jahren mache ich keine Patientenversorgung mehr, kümmere mich jetzt auch nicht primär um die Patienten im direkten Kontakt, sondern mehr in einer, ja, vielleicht übergeordneten oder eben auch mehr forschungsorientierten Art und Weise.
Bevor wir jetzt zu der Ethikkommission kommen und erklären, was sie ist und was sie für Aufgaben haben, würde ich mal sagen, bevor wir über die Ethikkommission reden, reden wir erstmal über die Ethik. Was überhaupt ist die Ethik? Wozu brauche ich die? Die Ethik ist ja schon, oder sagen wir, das Verständnis der Ethik ist ja schon relativ alt. Gibt es ja seitdem die Philosophen philosophieren. Das ist ja eines der ersten großen Schlagwörter. Gibt es eine griffige Definition von Ethik, die Sie verwenden?
Ja, kann man gut definieren. Die meisten meinen Moral, wenn sie an Ethik denken. Das ist so das, was unser Horizont im Alltag ist. Mein Wertehorizont, von dem ich ausgehe, in dem ich groß geworden bin, an dem ich mich orientiere. Ich weiß so intuitiv, was gut ist und was falsch ist. Und die Ethik ist ein Schritt darüber hinaus, dass ich das auch begründe. Dass ich moralische Fragen, die sich stellen, versuche analytisch zu fassen und dann ganz systematisch nachvollziehbar nach außen hin zu argumentieren und dann in eine Diskussion einsteige. Und das ist eben mehr als Moral. Moral kann einfach sagen, das ist eben gut oder das ist schlecht, ich bin davon überzeugt und deswegen handle ich so. Und diese Ethik ist immer der Versuch, das analytisch zu fassen und ein Weil zu geben. Ja, ich bin für Sterbehilfe, weil. Und dann müsste das Argument kommen. Und das versuchen wir in der Anwendung, in der Medizin, in den Biowissenschaften, in den Wissenschaften am Menschen, ja, versuchen wir das zu machen. Das heißt, nicht sehr theoretisch abstrakt, sondern sehr konkret. Ich bin für diese neue Studie, weil. Und dann brauche ich ein bestimmtes Raster, wie ich da argumentiere. Und das unterscheidet auch diese Moral von der ethischen Näherung.
Aber die Ethik ist ja immer abhängig von der Zeit, in der ich lebe und von der Gesellschaft. Das heißt, die Ethik ist ja, wenn man das über die Jahre anschaut oder Jahrhunderte, ändert sich ja sehr stark, denke ich mal. Gerade wenn wir jetzt mal gucken, in Deutschland in den letzten 70 Jahren hat sich ja da natürlich viel getan. Das heißt, ist die Ethik manipulierbar oder wird die von außen vorgegeben oder gibt es so feste Sachen, die immer wieder kommen? Gibt es so feste Sachen, die schon Sokrates festgelegt hat, die erscheinen immer wieder oder ist es sehr dem Zeitgeist unterworfen?
Also Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Ethik ist, wir nennen das kontextsensitiv, schwieriges Wort, aber ganz einfach. Es hängt eben immer davon ab, wo ich bin, wann ich wo bin und wer ich bin. Davon hängt Ethik ab, also Kontextsensitivität heißt dieser Begriff. Das ist völlig richtig, aber eben nicht beliebig, sondern ich brauche eine gewisse Theorie, wie ich das analysiere. Entweder sage ich, ich bin überzeugt von einer bestimmten philosophischen Anschauung, zum Beispiel einer naturalistischen Anschauung, oder ich richte alles dem Nutzen aus, das wäre eine utilitaristische Anschauung, oder ich zum Beispiel, ich richte mich nach primär, wenn ich jetzt vor allem in die Anwendung gehe, nach vier Prinzipien aus, ich frage, was will mein Gegenüber, was ist gut für mein Gegenüber, wie kann ich mein Gegenüber so behandeln, dass ich keinen Schaden zufüge und wie handle ich im Sinne einer sozialen Verpflichtung, einer solidarischen Verpflichtung der Gerechtigkeit. Das sind meine vier Fragen und die sind international sehr anerkannt, diese vier Fragen. Das ist auch ein Modell, was man verwendet. Die Autoren heißen Benjamin Childress und das ist die Prinzipienethik, nach der man geht. Das ist heutzutage so der Standard, wie man das macht. Aber trotzdem bleibt es so und das ist auch das, was eben die Ethik ausmacht. Sie bleibt immer spezifisch für den Kontext, in dem ich mich befinde. Für die Gruppe, in der ich mich befinde, für den Staat oder auch für das Land, in dem ich gerade bin. Das ist vollkommen richtig.
Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu der Ethikkommission. Erstmal der Hintergrund. Warum gibt es überhaupt Ethikkommissionen? Hat sich das die Uni überlegt, weil sie sagt, das klingt recht gut? Oder hat der Gesetzgeber gesagt, keine Uni ohne Ethikkommission? Oder was ist so der rechtliche Hintergrund?
Also letztlich kann man noch ein bisschen ausholen. Es hat sehr viel mit der Geschichte zu tun, gerade auch der deutschen Geschichte, der Verfehlungen gegenüber Menschen, einer Medizin, die sich anmaßte, alles zu tun, was man tun kann, nur um eigene Interessen zu befriedigen. Ich meine damit den Nationalsozialismus und letztlich in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus international hat man sich darauf verständigt, dass wir Richtlinien brauchen, wie wir Forschung an Menschen durchführen, damit diese Katastrophe 33, 45 nicht nochmal passiert. Und von dort ausgehend gab es eine internationale Bewegung, die sich überlegt hat, wie könnten wir Forschung an Menschen so durchführen, dass sie human ist und dass sie auch dem Willen des Probanden, also desjenigen, der eingeschlossen ist, entspricht. Das hat die Weltgemeinschaft der Ärzte, World Medical Association, angestoßen und daraus ist dann entstanden die große Richtlinie der Deklaration von Helsinki. Das ist noch heute die Richtlinie, nach der alle Ethikkommissionen weltweit arbeiten. Und von dieser internationalen Bewegung ausgehend haben sich dann die Universitäten und auch die Ärztekammern Gedanken gemacht, naja, wenn es so eine Richtlinie gibt, muss es auch einen geben, der darauf achtet, dass man sich dran hält. Und entsprechend wurden in den 70er Jahren in Deutschland dann Ethikkommissionen aufgesetzt. Eine der ersten ist diese in Ulm, die zweite wäre die in Göttingen. Sowohl an den Universitäten als auch an den Ärztekammern, die dafür Sorge tragen, dass alle Forschung am Menschen regelkonform verläuft.
Und das gilt weltweit?
Das gilt weltweit. Wir Deutschen sind auch nicht die Ersten, die Ethikkommissionen eingeführt haben. Wir sind da in so einem Mittelfeld. Gilt vollkommen weltweit. Aber wie Sie sich vorhin schon mit der Definition völlig richtig darauf hingewiesen haben, Ethik ist kontextsensitiv. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Ethikkommission sich in China anschauen, eine in Australien anschauen und eine in Deutschland anschauen, werden Sie merken, dass hier andere Prinzipien stärker gewichtet werden als vielleicht ein anderes, was hier mehr wert ist, ist eben in China weniger wert oder ist in Australien weniger wert. Das hängt immer von der Gesellschaft auch ab. Aber völlig richtig, das gilt weltweit. Überall auf der ganzen Welt ist Forschung am Menschen einer Ethikkommission vorzulegen und durch diese auch zu überprüfen.
Jetzt kommen wir dann gleich zu Ihren direkten Aufgaben, was Sie da machen. Vorher noch mal zum Verständnis. Sie sind ja wiedergewählt worden als Vorsitzender. Wie setzt sich diese Gesamtkommission zustande? Gibt es da ein Gremium? Werden die bestimmt? Werden die gewählt? Oder was steckt da so dahinter vom Aufbau her?
Also die Ethikkommission ist vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie maximale Transparenz an den Tag legt. Das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium und dass wir so viel Partizipation als möglich zulassen und auch umsetzen. Ein ganz wichtiges Charakteristikum. Die Mitglieder der Ethikkommission werden von unserem Präsidium bestellt. Die Ethikkommissionsmitglieder selbst haben die Möglichkeit, dem Präsidium, also der Leitungsebene der Universität, Vorschläge zu unterbreiten, wer dort hinein gewählt werden kann. Aber zum Schluss entscheidet das Präsidium und bestellt die Mitglieder für eine Amtszeit von 4 Jahren. Und die Mitglieder wiederum selbst, die geben sich dann in der ersten konstituierenden Sitzung einer neuen Legislatur dann einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitz. Meine Stellvertreterin ist Manuela Dudek, Professorin für forensische Psychiatrie, und ich habe den Vorsitz bekommen. Das war auch in der letzten Legislaturperiode bereits der Fall gewesen. Und unsere Aufgabe ist es letztlich, die Geschäfte zu führen und dafür zu sorgen, dass mit maximaler Gerechtigkeit hier vorgegangen ist in den Sitzungen.
Das ist also jetzt aber nicht eine rein medizinische Sache. Es ist wahrscheinlich primär eher für die Mediziner, weil Forschung am Menschen ist ja früher zumindest eigentlich immer bei der Medizin gewesen. Aber da hat sich ja auch ein bisschen was geändert. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig ein Mediziner sein, und Sie haben ja auch nicht nur Anträge aus dem medizinischen Bereich.
Ja, unsere Kommission ist eine universitäre. Das ist auch je nachdem, an welche Uni Sie schauen, ein bisschen verschieden. Aber bei uns hier in Ulm sind wir zuständig für die gesamte Universität. Wir haben einen großen Teil der Anträge, die aus der Psychologie kommen, weil die ja sehr viel Forschung am Menschen durchführen. Es beginnen auch die Ingenieurwissenschaften hier einzusteigen, weil gerade Mensch-Maschine-Interaktion, denken Sie an künstliche Intelligenz, alles Themen sind, die immer mehr Forschung am Menschen auch verlangen. Und entsprechend sind wir in der Tat zuständig für die gesamte Universität, was sich auch in der Mitgliederschaft dann ja irgendwie ausdrücken muss. Das heißt, Mitglieder der Ethikkommission sind auch keineswegs nur Mitglieder der medizinischen Fakultät, sondern selbstverständlich sind da auch Mitglieder aus der Psychologie drinnen. Wir haben Juristen in dieser Kommission, wir haben Patientenvertreter auch in dieser Kommission, sodass wir möglichst versuchen, die unterschiedlichen Bereiche, die wir dann auch als Anträge bekommen, auch jeweils fachkundig in dieser Ethikkommission auch repräsentiert zu sehen.
Und zuständig sind Sie immer in dem Moment, wo ein Mensch mit ins Spiel kommt. Wie sieht es denn mit den Tieren aus?
Ja, die Tiere sind natürlich auch unbedingt schutzwürdig und schutzbedürftig. Ich werde nie müde zu sagen, dass wir in Deutschland dies ja sogar ins Grundgesetz gestellt haben. Neben der Würde des Menschen haben wir auch den Tierschutz ja verankert im Grundgesetz. Also ist es für uns auch verfassungsgegeben eine große Aufgabe. Aber wir als Ethikkommission kümmern uns darum nicht. Dafür gibt es eigene Tierschutzkommissionen. Dafür sind jeweils das ist in jedem Land ein bisschen anders organisiert, wer dafür konkret zuständig ist. Bei uns ist das Regierungspräsidium dafür zuständig, die wiederum eine bestimmte Abteilung dafür gewählt haben, die das macht. Aber völlig richtig, also wenn Sie bei uns jetzt mit einem Tierschutzantrag kämen, dann müssten wir Ihnen sagen, sind wir nicht zuständig. Wir kümmern uns um den Schutz der Menschen. Da haben wir auch genug zu tun mit diesem Schutz am Menschen. Aber ich möchte nochmal deutlich betonen, dass das keine Abwertung des Tierschutzes ist. Ganz im Gegenteil, der ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Aber es gibt da eine Aufgabentrennung und wir sind dafür in Ulm nicht zuständig.
Gut, aber das ist dann schon mal beruhigend, dass egal, ob mit Tieren oder mit Menschen geforscht ist, immer ein Antrag an eine Kommission eingereicht werden muss. Und Sie machen halt den Part, wenn es um die Forschung bei Menschen geht und andere Kollegen was anderes. Das heißt also, man kann nicht irgendwelche Tierversuche starten und die Studie designen, wie man möchte, und dann loslegen. Das funktioniert auch in dem Tierbereich nicht. Das ist schon mal tröstlich. Ja, sehr gut. Und Sie haben den Part dann, wenn die Kollegen eine Studie designen, wo in dem Moment, wo Probanden, wo Menschen mit reinkommen. Sehr schön. Das ist jetzt mal so ein wenig der Hintergrund der Ethikkommission. Den Vorsitzenden, den Herrn Professor Dr. Florian Steger, den haben wir heute hier in der Plattform. Jetzt machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung und dann geht's weiter. Und dann gehen wir mal so ein bisschen Medias in Res, was denn so die Arbeit der Ethikkommission alles ausmacht. Gibt eine neue Single vom guten Carl Hector and the Melcoons, den Orange Man. Viel Vergnügen, in 3 Minuten sind wir wieder da. Radio Free FM, die Plattform. Wir machen heute Mond. Erstmal machen wir die Musik aus und dann machen wir weiter mit unserem Gast, den Herrn Professor Dr. Florian Steger von der Ethikkommission der Universität Ulm. Er ist frisch gewählt, weitere 4 Jahre im Amt, und es ist ein relativ großes Gremium. Es gibt Sie, es gibt Ihre Stellvertreterin und es gibt 15 bis 20 Kollegen. Es sind alles Uniprofessoren.
Es sind Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen auch schauen, dass wir da eine Parität mittelfristig anstreben, weil da gibt es eine neue EU-Richtlinie, die auch sagt, ihr müsst in diesen Gremien schauen, dass ihr eine Geschlechterausgeglichenheit herbekommt. Das ist ja auch in der Sache grundsätzlich richtig, nur gar nicht so einfach umzusetzen. Aber es sind nicht nur Professorinnen und Professoren, weil beispielsweise ja auch Patientenvertreterinnen in dem Fall sind 2 Frauen, dabei sind. Es sind auch Juristen dabei, die bei uns in der Verwaltung angestellt sind, beziehungsweise eben auch in der Sachbearbeitung tätig sind. Also es sind auch Privatdozentinnen und Privatdozenten dabei. Also in der Mehrzahl, haben Sie völlig recht, sind es eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben. Insofern ja, viele, viele Professoren und Professorinnen, aber eben auch ein bisschen bunter gemischt, auch andere Berufsgruppen, damit man möglichst verschiedene Stimmen auch einfängt.
Und Sie sind zuständig für die gesamte Universität Ulm. Das heißt, wer auch immer an welchem Lehrstuhl von Mathematik, gut, da vielleicht ist es nicht so ganz virulentes Problem, bis zur Psychologie oder Medizin, wer irgendeine Studie mit Menschen machen will, muss vorher bei Ihnen, muss einfach die Studie zur Kontrolle einreichen oder muss er dann einen Antrag einreichen? Wie funktioniert das?
Ja, also wir sind in der Tat für alle Mitglieder der Universität zuständig und bieten eine Beratung an und dann eine Möglichkeit, die Studie von uns prüfen zu lassen. Wir verbieten nichts, sondern wir sprechen eine Empfehlung auch aus, ja, ob wir diese Studie so empfehlen durchzuführen oder doch ein bisschen anders. Und dafür gibt es, so ist es leider, und das ist ein bisschen das Mühsame bei all dem, was wir machen, gibt es eine ziemlich klare Richtlinien, wie man das einzureichen hat. Da muss man eben einen Punktekatalog abarbeiten, der auf unserer sehr gepflegten Homepage aber zum Download zur Verfügung steht. Und das kostet auch Zeit, das ist mir auch bewusst. Es hilft uns aber sehr bei der Arbeit. Und da muss man sich der Reihe nach durcharbeiten und versuchen, möglichst jede Frage zu beantworten. Klassische Frage wäre: Gibt es einen Sponsor oder nicht? Steckt also irgendeiner dahinter, der mir Geld gibt, und hat der vielleicht Interessen oder nicht? Das ist ja eine klassische Frage, die wir wissen wollen. Oder woher kommen eigentlich die Probanden, die ihr einschließt? Wie schaut es mit der Freiwilligkeit aus? Ja, habt ihr die ordentlich aufgeklärt? Gibt es eine Einwilligung? Das sind typische Fragen, die dort gestellt werden und die man so der Reihe nach dann Papier schwärzen muss, um uns das einzureichen
dann. Aber jetzt sollte nochmal meinen, solche Fragen sind ja jetzt relativ Standard und dürften jetzt keinen von Ihren Kollegen sehr überraschen. Klingt jetzt nicht so nach den brisanten Fragen der Ethikkommission, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also manchmal ist das Sponsoring schon ein Thema, weil es könnte ja sein, dass eine Interessenskollision auch über das Sponsoring eintritt. Ja, denken Sie dran, im Grunde genommen ist dieser Verdacht immer bei allen Arzneimittelstudien so da. Ja, also wofür eigentlich jetzt diese Arzneimittelforschung? Für die Pharmaindustrie, die damit möglichst viel Geld macht, oder wirklich für den Patienten, für die Patientin, damit diese möglichst viel von haben oder vielleicht für die Wissenschaftlerin oder den Wissenschaftler. Und das hängt natürlich auch von dem Geld ab, ja, und woher das Geld kommt. Insofern ist das manchmal gar nicht so trivial, wenn man sich so eine Frage stellt und es kann zur Diskussion führen. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt plötzlich ein Krebsmedikament von einer Tabakindustrie beispielsweise gesponsert bekommen, ja, ein Krebsmedikament. Da gäbe es sicherlich große Diskussionen darüber, ja, ob man so etwas fördern sollte oder nicht fördern sollte. Also insofern sind manchmal diese kleinen Fragen durchaus so, dass sie zu großen Diskussionen führen können.
Auch. Aber es gibt ja da nie schwarz oder weiß. Also Sie können ja jetzt nicht sagen, ja, wenn ein Sponsor dabei ist, dann lehnen wir das per se immer ab, ne?
Nein, also in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es das nicht gibt. Ja, das wäre grundsätzlich denkbar, weil wir könnten abstimmen und dann sagen, nein, wir wollen das nicht. Aber da würde ich aus meiner Erfahrung jetzt mit unserer Kommission auch sagen, sowas kann ich mir schwer vorstellen. Was ich mir schon sehr gut vorstellen kann, wenn Sie uns zum Beispiel einen Antrag einreichen und sagen, Sie wollen die Probanden nicht aufklären. Vollumfänglich zum Beispiel. Sie sagen, nee, gewisse Teile sollen die gar nicht wissen, weil das ist dann viel zu kompliziert und das hat Auswirkungen auf mein Experiment und ich möchte nicht, dass die alles wissen. Da glaube ich schon, dass dann Mitglieder der Kommission, ich selbst auch, ja, kritisch werden und drüber nachdenken, ob wir wirklich dem zustimmen können oder ob wir nicht sagen, hier müssen wir eine Auflage machen und fragen, warum eigentlich nicht eine vollumfängliche Aufklärung passiert. Also das, auch das hängt sehr vom Detail wieder ab, den man sich da anschaut.
Also es ist sehr individuell. Wie viele Anträge kriegen Sie denn da so? Wie viel wird denn so geforscht an der Uni?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil das natürlich auch heißt, wie viel Arbeit ist das? Ja, das sind an der Universität Ulm im Jahr 2018 1200 Entscheidungen gewesen. Davon waren 600 sogenannte Amendments. Das sind Anträge, die man stellt, wenn man schon mal was durchgekriegt hat, wenn man was verändert haben will praktisch an seinem Antrag, und 600 Neuanträge. Das heißt, Sie müssen diese 600 Neuanträge tatsächlich in der Kommission beraten, besprechen und dann zu einer Entscheidung kommen. Und die anderen 600 müssen Sie aber sich genauso anschauen, denn eine Veränderung, ja, kann natürlich auch alles neu in Frage stellen, sodass, um es nochmal zu sagen, mit 1200 Entscheidungen Sie an der Universität Ulm im Jahr 2018 dabei sind, was erstaunlich viel ist.
Ich wollte gerade sagen, das sind aber sehr immense Zahlen. Das heißt, wir haben, wenn es nur mal von den Neuanträgen geht, 600 neue Studienanträge, wo mit Menschen geforscht wird an der Uni. Und wie viele Institute haben wir denn? Da sind die Institute aber sehr fleißig, oder?
Täuscht ja, mich das? Extrem. Wir sind ja an einer sehr guten Universität. Wir sind ja hier an einer sehr guten Universität in Bezug auch auf die Jugendlichkeit dieser Universität. 52 Jahre junge Universität, ja. 10.000 Studierende, also relativ klein, ja, diese Universität im Verhältnis zu anderen, sind wir an einer sehr forschungsstarken Universität und das merkt man hieran auch, wie viel aus der Medizin, aus der Psychologie und aus den Ingenieurwissenschaften hier Forschung am Menschen vorangetrieben wird. Das können ganz kleine Sachen sein, eine Doktorarbeit beispielsweise, eine medizinische, eine psychologische oder andere Doktorarbeiten, aber das können auch große Anträge sein für ein Verbundprojekt, für einen Sonderforschungsbereich, für einen Graduiertenkolleg und für andere Forschung. Und so kann man auch nicht sagen, wie viel Zeit brauchst du eigentlich pro Antrag. Das hängt sehr davon ab. Manchmal kann man sagen, das ist schnell gemacht. Manchmal brauchen wir aber auch Wochen, bis wir erst zu einer Entscheidung bei so einem Antrag kommen können, weil sehr, sehr viele Partner beteiligt sind, auch außerhalb Deutschlands, außerhalb Europa beispielsweise daran beteiligt sind, sodass die Prüfung dann der einzelnen Sachverhalte sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Wie kommt es denn dann zu einer Entscheidung? Ist es immer Konsens oder haben Sie Zweidrittelmehrheit oder ist Ihr Wort im Zweifelsfall doppelt so gut oder wie muss ich das vorstellen?
Nee, also gibt es keinen, der besser ist in dieser Ethikkommission, kein besser Menschen, sondern alle haben das gleiche Stimmrecht und tatsächlich würde dann die einfache Mehrheit entscheiden. Wir haben manchmal die Situation, dass es zu echten Abstimmungen kommt, die habe ich mir angewöhnt, dann auch tatsächlich so zu machen, dass sie schriftlich erfolgen, damit jeder die völlige Freiheit in der Entscheidung hat. Sonst machen wir sie häufig auch, wenn die Mitglieder zustimmen, auch offen, sodass wir offen abstimmen, dass man sieht. Und es ist sehr selten, ja, dass es jetzt wirklich zu einer Kampfabstimmung kommt. Es ist ausgesprochen selten. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Man muss auch sagen, dass wir ganz selten wirklich empfehlen, eine Studie nicht durchzuführen. Ja, sondern in der Regel ist es so, dass wir etwas eingereicht bekommen, dann wird es geprüft, dann haben wir bestimmte Einwände oder bestimmte Hinweise, die wir geben, dann wird das überarbeitet, wir schauen es uns nochmal an und dann geht es in der Regel auch mit einem positiven Votum, so heißt es, von uns dann auch nach draußen und dann kann das durchgeführt werden und dann später, was für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig ist, auch publiziert werden, denn das ist eigentlich heute auch gerade für die Nichtärzte der primäre Motivator, zu uns zu kommen, dass die Zeitschriften heute verlangen, dass gute Forschung immer von der Ethikkommission geprüft sein muss. Und deswegen kriegen sie von uns dann ein Schreiben, wir haben uns das angesehen und wir stimmen dieser Forschung zu.
Aber das heißt, rein rechtlich könnte man dann auch gegen ihre Empfehlung die Studie machen?
Ich würde sagen, rein menschlich könnten sie das machen, denn wir sind natürlich hier in der Demokratie völlig frei, was wir tun. Rechtlich wird es sehr kompliziert. Wir Ärzte haben in unserem Berufsrecht eine Verpflichtung, uns beraten zu lassen. Und sie wären schon in einer gewissen Weise töricht, wenn sie sich dann gegen die Empfehlung einer Ethikkommission wenden. Aber prinzipiell könnten sie das erstmal machen. Ich glaube, sie sind nicht gut beraten.
Also es ist jetzt nicht realitätsnahes Beispiel?
Nein, also das kenne ich nicht. Ich überschaue natürlich nicht, was aus diesen ganzen Anträgen wird. Es kann sein, dass sowas dabei ist. Schwarze Schafe gibt's immer, aber ich glaube es nicht. Beim Arzneimittelrecht ist es so, dass die, etwas kompliziert, dass unsere Kommission den Status einer Behörde bekommt. Das gilt für Medizinprodukte, für Arzneimittel und für den Strahlenschutz. Und hier dürfen wir tatsächlich etwas versagen. Also hier dürfen wir tatsächlich sagen, nein. Und wenn Sie hier gegen verstoßen würden, dann würden sie sich strafbar machen.
Okay.
Aber das gilt nur für ganz bestimmte Studien.
Aber Sie haben ja gerade eben gesagt, dass es sehr selten vorkommt, dass die Kommission einen Einspruch, also Problem oder was absagt. Haben Sie dann Ihre Kollegen schon so gut erzogen, dass sie schon wissen, wie sie ihre Studie designen müssen, dass sie es ja beim Herrn Steger auch durchkriegen? Oder?
Also grundsätzlich ist es so, dass ja auch ich allein keine Entscheidung herbeiführe, sondern immer die Mitglieder und ich darf die nach außen vertreten. Ich unterschreibe auch diese Briefe. Deswegen wird mein Name immer mit der Ethikkommission in Verbindung gebracht. Aber wir treffen ja gemeinschaftliche Entscheidungen. Das Zweite ist, dass in der Tat eine gewisse Lernkurve dabei ist. Also wenn man jetzt anfängt, solche Anträge zu stellen, ist es schwieriger, weil man noch nicht so genau weiß, was will denn die Ethikkommission? Wo sind sie streng? Bei Kindern schauen wir zum Beispiel genauer hin. Ja, wenn sie Studien an Kindern und Jugendlichen machen, muss ja auch so sein, dass man da genau hinschaut. Ja, kann mir passieren. Bei Älteren schauen wir auch nochmal genauer hin. Ja, ist auch so ein Thema. Und da ist eine Lernkurve da. Ich glaube, bei allen ist da eine Lernkurve da, dass sie mehr darauf achten, was auch für die Kommission wichtig ist und was wir auch beanstanden. Trotzdem erlebt man immer mal wieder, dass auch sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen, vielleicht weil es auch schnell gehen musste, weil ein gewisser Druck da ist, uns Anträge einreichen, wo wir dann vieles anmahnen, was eigentlich der Frau Kollegin oder dem Herrn Kollegen bestens vertraut ist. Und dann gibt es halt eine zweite Runde. Aber ich glaube, das ist wie alles im Mensch, bei uns Menschen so. Manchmal sind wir da ein bisschen strenger zu uns selbst. Manchmal versuchen wir es ein bisschen laissez-faire zu machen. Die Ethikkommission ist eher eine strengere Kommission, sodass man da immer damit rechnen muss, dass es dann nochmal eine extra Runde gibt.
Also sind Sie jetzt nicht bei allen Kollegen sehr beliebt? Also Sie nicht als Person, sondern in Ihrem Amt als Vorsitzender?
Also ich bemühe mich durchaus charmant, nicht nur rüberzukommen, auch zu sein. Und vor allem, ich glaube, meine primäre Aufgabe ist es, für Gerechtigkeit zu sorgen, dass wir alle gleich behandeln. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn manche Kollegin, mancher Kollege verärgert ist über manche Entscheidung und es nicht so wirklich verstehen mag, warum wir so oder so entschieden haben. Denen kann ich nur sagen, wir versuchen hier im Sinne der Gerechtigkeit und des Probandenschutzes, es geht ja um Menschen, so gerecht und fair für alle alle Seiten zu sein. Aber im Zweifel eines Falles ist es ganz klar, gilt der Probandenschutz.
Und das können Sie, obwohl Sie selber Professor an der Uni sind, haben Sie dann nicht zwei Hüte auf?
In der Tat ist es so, dass das eine völlig berechtigte Frage ist, weil natürlich da Interessenskollisionen sind. Dadurch, dass ich aber nicht klinisch versorge, das heißt also nicht an der Patientenversorgung teilnehme, ist es sicherlich für mich deutlich einfacher, als würde ich auch in der Patientenversorgung stecken. Aber man muss es offen sagen, man macht sich natürlich nicht nur Freunde mit diesem Amt, mit der Mitgliedschaft, aber vor allem mit dem Vorsitz der Ethikkommission und all denen, die manchmal vielleicht etwas mürrisch sind, weil sie einen Brief kriegen, der ihnen nicht ganz gefällt, kann ich nur sagen, sind nie persönliche Anfeindungen oder persönliche Interessen, die hier im Vordergrund stehen, sondern es geht um die Sache, es geht um die beste Forschung für alle im Sinne des Probandenschutzes. Und wir müssen einfach sicherstellen, dass bei aller Verlockung, die manchmal vielleicht mit einem Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin durchgeht, wir immer eine Risikoabwägung machen. Und es muss immer zum Schluss so sein, dass wir mehr auf der Waage haben für den Probanden als für den Wissenschaftler oder für die Industrie oder für jemand anderen. Das heißt, es muss immer ein Positivum für den Probanden, der eingeschlossen ist, sein. Und das ist es mir wert, dass ich dann auch manchen kritischen Brief unterschreibe und vielleicht manchmal einen kritischen Blick von mancher Kollegin oder manchem Kollegen bekomme. Aber wenn man an der Uni ist, braucht man eh eine Elefantenhaut, sonst hält man das eh nicht aus. Und insofern ist das eigentlich etwas, was so über das Jahr gerechnet ganz gut läuft.
Und letztendlich dient es hier auch dem Schutz und Ihren Kollegen. Vielleicht sehen die das in dem Moment gerade nicht so, aber einen großen Skandal an der Uni ist weder für die Uni noch für den Professor noch für das Institut was Positives. Das heißt, es ist ja nochmal ein Schutzmechanismus, falls man mal was übersehen hat oder im Eifer der Begeisterung doch vielleicht mal eine Abkürzung lieber gehen möchte. Ja, hat man da nochmal einen, der drüber schaut und sagt, hier bedenke mal, was es für Konsequenzen haben kann. Ne?
Ja, kann ich nur zustimmen. Es ist eine große Qualitätssicherung, es ist auch ein großes Geschenk, was viele Kolleginnen oder Kollegen kriegen in der Qualitätssicherung der Forschung. Ich glaube auch, dass das die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen genauso sieht, wie Sie es gerade gesagt haben.
Wunderbar, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik und zwar von Cryptox, neues Plattenlabel aus Berlin, der Inder Karaba heißt die Band und dann geht's gleich weiter mit dem Herr Professor Dr. Florian Steger. Viel Vergnügen. Die Plattform hier auf Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz um 16 Uhr werden an der Uhr gedreht. 16.40 Uhr haben wir jetzt gleich und wir haben zu Gast den Vorsitzenden der Ethikkommission, den frisch gewählten, der Herr Professor Dr. Florian Steger und er erzählt uns jetzt mal ein bisschen was Konkretes. Was sind denn das so für Anträge? Wie muss man sich das denn so vorstellen? Wie sind denn die Studien designt? Was wollen denn Ihre Kollegen mit den Menschen da so machen?
Also ist ganz bunt. Ich glaube, die meisten, wenn sie an sowas denken, denken sich irgendwie, neues Medikament muss auf den Markt kommen und dafür müssen Arzneimittelstudien durchgeführt werden. Und ich glaube, das kennen auch die meisten. Ja, da wird ein Wirkstoff entwickelt und der muss so gewissen Sicherheitskriterien entsprechen und dann überprüft man ihn an Gesunden und dann fängt es an bei Kranken und man schaut auf die Dosierung. Also das ist so etwas, was wir viel haben. Das Gleiche, wenn man ein neues Medizinprodukt einsetzt. Also sie wollen irgendwie ein neues Ultraschallgerät auf den Markt bringen. Ja, da wäre auch sowas Klassisches. Was jetzt aber neu kommt, und das ist vielleicht das Spannende auch, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesen neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz um? Wie gehen wir auch mit den zunehmenden webbasierten Verfahren um? Und um mal ein ganz konkretes Beispiel zu machen, Sie haben ein psychisches Problem und sind eigentlich gewohnt, das mit irgendjemandem zu sprechen. Und irgendwann schaffen Sie den Sprung zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Und dann sind Sie gewohnt, in eine menschliche Begegnung zu treten und mit dem eine Zeit lang Ihren Konflikt, den Sie mit sich austragen oder Ihre Symptome niedergelegt niedergeschlagen, sie haben eine Depression oder irgendetwas, zu verbessern. Dafür gibt es mittlerweile viele, viele technische Anwendungen. Und wir werden regelrecht überschwemmt mit webbasierten Verfahren, also Apps, Gesundheits-Apps. Ja, eine Gesundheits-App, die ich anwenden soll, wenn ich mich nicht mehr gut fühle, wenn ich mich down fühle. Und jetzt muss man sagen, in einer gewissen Weise ist es gar nicht so schlecht, dass es das gibt, weil das dadurch niederschwelliger wird. Ich lade mir das runter und kann es mal so zu Hause ein bisschen ausprobieren. Nur, wenn ich wirklich ernst krank bin und wirklich eine Depression entwickle oder ich sogar suizidal werde, dann fängt es natürlich an, dass plötzlich Risiken auftreten. Und genau an der Schnittstelle befinden wir uns jetzt, dass wir Entwicklungen haben, auch hier in unserer Region solche technischen Innovationen zu erforschen, um sie à la longue auf den Markt zu bringen. Wir verlieren dann so ein bisschen das menschliche Gegenüber. Ja, da kann man immer überlegen, ja, ist dann noch irgendwo ein Mensch dazwischen geschaltet oder nicht? Oder unterhalte ich mich zum Schluss wirklich nur noch mit meiner App auf meinem Smartphone oder wie geht es? Und hier kommen wir an verschiedene Fragen, weil beispielsweise das Recht weitgehend noch nicht so weit ist. Das heißt, diese Dimensionen, die die Technik uns jetzt so vorgibt, hat das Recht noch gar nicht so vorgesehen. Das heißt, wir bewegen uns da auch schon in der rechtlichen Beurteilung, die wir ja auch vornehmen, immer in einer Auswägung, in einer Auslegungsfrage. Ja, was wiegt jetzt mehr oder weniger? Oder wenn wir es uns jetzt von unserer Evidenz anschauen, also wir fragen ja immer, gibt's denn da schon wissenschaftliche Beweise, dass das wirkt, muss man sagen, naja, wir stehen ja am Anfang. Wie soll es da Beweise geben? Wie soll es da klinische Studien für geben? Wie soll es da Evidenzen geben? Das heißt, wir befinden uns dann wirklich in einer ethischen Abwägung. Und da fängt dann an die Ethik. Und nochmal, tut es dem Patienten gut? Füge ich ihm Schaden zu? Will das eigentlich der Patient? Und das sind dann die Fragen, die uns sehr, sehr intensiv beschäftigen. Auch hier in unserer Kommission gerade diese neuen technischen Innovationen in der Umsetzung dann für die Gesundheitsversorgung, das ist ein großes Feld, mit dem wir uns beschäftigen.
Ja, das hört man gerade im Moment. Jetzt machen wir mal eine ganz kurze Klammer auf und Sie verlassen mal, setzen mal ganz kurz den anderen Hut auf und ich frage Sie mal als Mediziner. Halten Sie es als Mediziner für möglich, dass diese Apps den Arztbesuch wirklich eins zu eins ersetzen können?
Ob sie ihn, nein, nicht ersetzen, um eine klare Antwort zu geben, aber entlasten. Wir müssen uns auch völlig der Tatsache entgegensehen, dass wir viel mehr Zeit für den Patienten bräuchten, gerade für die zwischenmenschliche Begegnung, als wir zur Verfügung haben. Und eine gute Überlegung wäre beispielsweise, viele Teile dieser Patient-Arzt-Begegnung oder Therapeut-Begegnung auch zu entschlacken, ja? Gewisse Informationen, die ich zum Beispiel brauche, könnte ich so über so eine App-Struktur schon mal angeboten bekommen, könnte ich mich vorbereiten. Aber natürlich brauche ich dann jemanden, und das muss natürlich ein Mensch sein, mit dem ich das bespreche. Dann gehe ich dorthin, bin vielleicht schon ein bisschen vorbereitet, ja, und kann Nachfragen stellen. Also ersetzen bitte nicht, aber es könnte Zeit dorthin zurückgeben, wo es wirklich um zwischenmenschliche Begegnung geht.
Also quasi in der Vorarbeit sozusagen.
Vor
Anamnese, Prädiagnostik oder
sowas. Vorarbeit, in der Nacharbeit, in der Zwischenarbeit. Wie häufig ist man in der Klinik plötzlich dann im Krankenbett und hat Fragen oder will was wissen? Es ist keiner da. Es ist am Abend, könnte ich zum Beispiel nachlesen, könnte ich ein Video lesen. Ich könnte vielleicht auch mit dem Chatbot reden. Ja, denken Sie wieder an künstliche Intelligenz. Der könnte mir irgendwie schon eine gewisse Antwort geben. Aber nochmal, Safety first. Ich brauche natürlich dann jemanden, der ausgebildet ist. Ein Arzt, ein Therapeut, eine Ärztin, mit der ich das alles nachbespreche.
Da haben wir jetzt mal von dem normalen medizinischen Sektor geredet, aber vom psychiatrischen Sektor kann ich mir das jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass da das ist ja noch viel unrealistischer. Wenn Sie haben ja gerade Depressionen oder andere psychiatrische Erkrankungen angesprochen, wie da eine App oder eine Maschine in irgendeiner Form hilfreich sein kann.
Ich versuche zwei Beispiele zu machen. Ich glaube, das eine ist relativ einleuchtend. verpflichtend. Ich muss zu einer Darmspiegelung und muss habe viele Fragen vor dieser Darmspiegelung. Ja, das sind auch unangenehme Fragen dabei, weil es einfach um einen intimen Teil meines Körpers geht. Da könnte man sich doch sehr gut vorstellen, dass viele dieser Fragen schon mal über so eine App geklärt werden. Ich vielleicht auch mit dem Chatbot schon mal ein bisschen was vorbesprechen kann. Vielleicht auch etwas, was ich jetzt bei einer Ärztin oder einem Arzt gar nicht mich so trauen würde zu fragen. Und dann gehe ich ins Aufklärungsgespräch mit einer Ärztin, einem Arzt und habe mehr Zeit für das, was übrig geblieben ist. Ich glaube, bei diesem Thema glaube ich, dass die Mehrzahl der Gesellschaft relativ schnell zustimmen würde, dass das geht. Und Sie sprechen völlig richtig an, den sensiblen Bereich der psychiatrischen Störungen kann man sich schwieriger vorstellen. Aber es gibt gerade in den Interventionen, in den psychotherapeutischen Interventionen vieles, was man hier auslagern kann. Typisches Beispiel wäre eine Tagesstruktur aufbauen, ein Protokoll zu machen, was habe ich wann, wo, wie gemacht. Etwas, was man in der Psychotherapie gerne, gerade mit Menschen, die depressiv sind, auch erarbeitet. Und das könnte man über so eine App-Struktur oder ein webbasiertes Verfahren sehr wohl auch anbieten. Und es ist ja sogar vorstellbar, dass der Therapeut dann sich in diese App-Struktur hineinbegibt, ja, am Abend und beispielsweise einen kurzen Kommentar schreibt. Mhm. Und davon spreche ich, von solchen Innovationen. Ein anderes wäre, wenn ich leide an einer Zwangsstörung und muss ein Protokoll darüber schreiben, wie häufig ich mir die Hände wasche, ja, oder wie häufig ich vor der Taube weggerannt bin. Und auch das kann man letztlich über so eine App-Struktur sehr wohl aufbauen. Es gibt auch erste Evidenzen in dem Bereich, dass es Menschen hilft, aber nie ohne Therapeutin, ohne Arzt, aber zugleich als niederschwelliges Angebot, was, und das dürfen wir nicht vergessen, zur Verfügung steht. Sie müssen nicht warten, Sie haben es in Ihrer Handtasche, Sie können es sogleich einsetzen. Es darf nur nicht die Notfallsituation sein. Da müssen wir ein P davor setzen. Das darf nicht sein. Und das ist genau unsere Aufgabe. Da haben Sie ein typisches Beispiel für unsere Aufgabe.
Dann ist es also die klassische unterstützende Begleitmaßnahme, die Psychiatrie ja schon immer einsetzt. Und hat mal da natürlich eine ganz andere Möglichkeit jetzt mit der modernen Technik.
Ja. Und völlig richtig. Und wenn Sie sich jetzt Baden-Württemberg anschauen, wir sind noch relativ gut versorgt. Ja, in Bayern auch. Ja, aber früher war ich ja in Sachsen-Anhalt oder Sie nach Mecklenburg-Vorpommern, da haben Sie natürlich eine ganz andere Dichte von Psychotherapeuten, von Psychiatern und Sie können viel niederschwelliger auch etwas anbieten. Sie können das auch in verschiedenen Sprachen anbieten. Sie können auch viel mehr über Bildstrukturen gehen. Also ich kann mir hier ein großes Potenzial vorstellen, aber ich bin ja heute hier eingeladen als Vorsitzender der Ethikkommission. Genau darum geht es. Es darf niemandem aufgezwungen werden. Die Selbstbestimmung des Patienten muss also gewahrt werden. Der Patient, die Patientin muss es wollen. Und ich muss dafür Sorge tragen, dass keine Risiken dadurch entstehen. Also ich brauche eine Notfallsituation, wenn es beispielsweise um Suizidalität geht. Weil stellen Sie sich vor, Sie sprechen dann mit Ihrem Chatbot und plötzlich erkennt der Chatbot, mein Gegenüber ist suizidal, dann brauche ich ein Risikoprotokoll, wie ich umgehen muss. Und dann muss plötzlich die Lampe rot angehen. Und das ist ein klassisches Beispiel, wo die Ethikkommission eingreift und auch prüft, sind die Sicherheitsbedenken genügend überlegt worden oder muss nicht genau da an der Stelle nachjustiert werden?
Jetzt sind Sie natürlich auch, Sie müssen ja auch ein bisschen prognostisch denken, sind Sie natürlich mit Ihrer Kommission nicht unfehlbar. Vielleicht eine gemeine Frage, gab es schon mal so Situationen, wo Sie aus der Antragstellung der Studie gesagt haben, halten wir für unbedenklich und im Nachhinein haben Sie gemerkt, doch nicht so ganz.
Ganz wichtiger Punkt, dass wir darüber auch sprechen. Die Antragstellerinnen und Antragsteller kriegen keine Empfehlung, kein Votum, es komplett durchzuführen, sondern es ist immer dabei und das ist auch international so, falls es Probleme gibt, falls Risiken entstehen, falls Side-Effects entstehen, falls etwas auffällt, muss es rückgemeldet werden. Und diese Rückmeldungen kriegen wir. Wir kriegen auch sehr, sehr viele Rückmeldungen, was läuft. Und tatsächlich haben wir auch die Möglichkeit, Studien anzuhalten. Das machen wir gerade, wenn es internationale Studien sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Studie, die an 4, 5 Zentren in Europa läuft. Und in einem Zentrum gibt es plötzlich Probleme. Die werden auch gemeldet, diese Schwierigkeiten. Dann haben wir die Möglichkeit, hier mit unserem Antragsteller in Ulm ins Gespräch zu kommen. Habt ihr darauf Acht gegeben? Habt ihr das auch beobachtet? Und wenn wir den geringsten großen Zweifel haben, hätten wir die Möglichkeit, hier auch stärker vorzugehen in der Richtung, dass wir sagen, dann lassen wir es jetzt mal eine Zeit lang ruhen oder wir verbessern nochmal das Sicherheitskonzept. Ich selber kann bisher dankenswerterweise sagen, dass, um auf Ihre Frage konkret auch nochmal zu antworten, ich nichts begleitet habe, was dann komplett irgendwie schiefgegangen ist oder irgendein Skandal daraus geworden ist oder ein großes Risiko für Patientinnen oder Patienten daraus erwachsen ist. Das habe ich Gott sei Dank bisher nicht erlebt.
Aber es ist ja schon mal gut, dass es doch dieses Kontrollmechanismus gibt, dass man also auch die laufende Studie mit den Rückmeldungen, dass man da nochmal korrigierend eingreifen könnte. Das ist nochmal eine weitere Sicherheitsstufe. Das klingt aber nach sehr, sehr viel Arbeit. Wenn Sie, jetzt haben Sie die Beispiele schon angesprochen, da müssen Sie ja schon teilweise sehr tief in die Studie reingehen. Und ich denke mir das auch bei Medikamentenforschung, da wird ja ständig an dem Medikament designt, ein bisschen was geändert und so. Da müssen Sie ja schon sehr stark in die Studie reingehen. Da muss ich jetzt schon sagen, sind 1200 Anträge schon, sagen wir mal, ist meine Hausnummer, ne?
So ist es. Und diese Arbeit wäre nicht möglich, wenn wir nicht eine sehr funktionsfähige und sehr gut arbeitende Geschäftsstelle hätten. 3 Sachbearbeiterinnen, eine Volljuristin und ein Geschäftsführer, die uns diese Arbeit insofern abnehmen, als sie vorbereiten. Und dann wird jeder einzelne Antrag nochmal von einem fachnahen Mitglied der Ethikkommission fachlich begutachtet. Dazu wird eine Stellungnahme geschrieben. Und all diese verschiedenen Augenpaare, die tragen wir dann zusammen in unserer Kommissionssitzung, rufen es auf und besprechen die juristische Perspektive, die eher formale Perspektive vielleicht, die ethische Perspektive, die fachliche Perspektive. Und wenn wir uns nicht fachlich kompetent fühlen, was selbstverständlich möglich ist, gerade bei dieser neuen innovativen Techniken, ist das extrem schwierig. Ja, wenn ich nochmal zu dieser Gesundheits-App zurückgehen darf, juristische Bewertung dieser Gesundheits-App ist etwas, was unglaublich komplex ist, gehen wir natürlich auch Gutachten nach außen und holen uns ein Gutachten ein und binden das dann in unsere Entscheidung ein, denn man kann das ja mal durchrechnen. Wir haben 12 Monate, wir haben 600 Studien, die wir neu bewerten. Das heißt, wir müssen in jedem Monat 50 Studien neu bewerten, genauso viele praktisch auf Papierbasis wieder bewerten. Aber gehen wir nur mal zu diesen 50, die wir neu bewerten müssen. Die müssen alle in die Sitzung. Und wenn Sie nur 10 Minuten jeder Studie geben, sind Sie schon bei 500 Minuten, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie sowas abläuft. Und man braucht aber nicht immer nur 10 Minuten, sondern man braucht teilweise auch viel, viel länger. Also völlig richtig, das ist alles von Seiten der Mitglieder ehrenamtlich. Das sollte an der Stelle auch nochmal hervorgehoben werden. Und das ist nur möglich durch die sehr gute Zuarbeit, die diese Geschäftsstelle leistet. Sonst wäre das neben dem Hauptamt, was wir alle haben, überhaupt nicht vorstellbar.
Und die aktuelle Forschung sieht ja eher so aus, als würden Sie mehr Arbeit kriegen. Stichwort künstliche Intelligenz, Mensch-Maschine-Interaktion, autonomes Fahren. Das sind ja Felder, die es vor 10, 20 Jahren gar nicht gegeben hat. Ne?
So ist es. Ich kann schon sagen, ich bin jetzt hier in der Ethikkommission oder auch in Ulm knapp 3,5 Jahre und die Anzahl der Anträge ist während dieser Zeit um knapp 30% gestiegen. Ich kann einerseits der Universität nur wünschen, dass es so weitergeht, weil dann wird es immer forschungsstärker. Uns selber wünsche ich eine gewisse Stagnation, denn das können wir natürlich die nächsten Jahre sicherlich nicht verkraften, dass wir jetzt alle 3 Jahre um circa 30% mehr Anträge bekommen. Vor allem, es ist nicht nur die schiere Zahl, die ja doch irgendwie auch erdrückend ist, sondern es sind immer feinere, genauere Fragestellungen, die technisch sehr
komplexer einfach alles
sehr avisiert sind, sehr, sehr komplex sind technisch und die auch in der juristischen Bewertung immer komplexer werden. Ja, gerade weil Sie sich immer vorstellen müssen, Forschung ist heute international. Sie müssen das auch im internationalen Konzert sich anschauen und deswegen brauchen Sie Zeit, um das auch zu prüfen und deshalb ist das eine sehr, sehr sorgfältige Arbeit, die da gemacht wird.
Aber eine sehr wichtige Arbeit. Wir freuen uns, dass wir hier so gut versorgt sind, dass wir auf der Universität Ulm eine Kommission haben, die so gut auf die Forschung aufpasst. Sie haben bestimmt noch viele Arbeit vor sich, denke ich mal. Die Themen haben wir schon angerissen. Juristisch wird es auch ganz, ganz spannend. Allein autonomes Fahren gibt es ja ganz heiße Diskussionen. Ja, da gibt es bestimmt mehrere Felder. Ich glaube eher, dass sie nicht weniger Arbeit kriegen, aber es kommt. Sie sind bereit. Die Kommission ist da. Ja. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Eindruck bekommen in der letzten Stunde, was die Ethikkommission der Universität so alles macht und wie wichtig sie ist. Wir hatten den frisch gewählten Vorsitzenden da, den Herrn Professor Dr. Florian Steger. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und genau, wir beenden jetzt die Sendung. Wir haben hoffentlich alle Fragen so einigermaßen geklärt, die es zu klären gibt. Ich bedanke mich, dass Sie hierher gekommen sind. Vielen Dank. Wiederschauen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.